Jetzt habe ich aber Theresa Münnich hier im Studio und es soll um eine Ausstellung gehen, die du am Freitag eröffnen wirst hier in Leipzig. Und zwar wird die Ausstellung mit dem Untertitel Mapping Ukraina Videokunst zeigen im Helmut in der Kohlgartenstraße 51 in Leipzig, um uns vielleicht auch ein Bild von der Ukraine zu vermitteln. Du hast selber an der Klasse Expanded Cinema an der HGB studiert oder studierst da noch, bist inzwischen in Israel bei so einer Art Austauschstudium. Und das sind jetzt Sachen, die schon vor einer Weile entstanden sind. Und wie kam das, dass du da überhaupt zum ersten Mal in die Ukraine gereist bist?
Ja, das war tatsächlich relativ zufällig. Also ich bin, wie wahrscheinlich viele auch in meinem Alter, nach dem Abi wollte ich erstmal noch nicht gleich mit dem Studium anfangen und einen Freiwilligendienst machen und habe geschaut, was mich interessiert. Und dann gab es ein Videoprojekt in der Ukraine, in Vinnytsia genauer gesagt. Und ich habe mich dann da einfach beworben, ohne überhaupt was von dem Land zu wissen. Und bin dann da erstmal für ein Jahr gelandet und habe mich dann so langsam erstmal umgeschaut, ja, was das überhaupt für ein Land ist, was das für Leute sind. Und ja, jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen dabei geblieben, habe da noch Freunde vor Ort und fahre regelmäßig wieder hin. Also es ist so ein bisschen zu meinem Thema auch geworden seitdem.
Ja, die Ukraine ist ja auch mehr in unser Bewusstsein gedrungen. Beschreib vielleicht mal Vinnytsia. Was ist das überhaupt für eine Stadt und ja, was hast du da dann genau gemacht?
Ja, Vinnytsia, das ist eigentlich eine relativ große Stadt. Die liegt zwischen Kiew und Odessa, also so relativ zentral auch im Land. Aber eigentlich, also ich will der Stadt jetzt nicht zu nahe treten, aber so viel passiert da jetzt auch nicht. Also es ist also kulturell sehr übersichtlich, was da passiert. Also man fällt dann schon eher in die größeren Städte. Und ich bin da aber in einem Videoprojekt gelandet. Also es ging darum, mit Freiwilligen vor Ort und mit Freiwilligen von außerhalb Videoclips zu produzieren mit der Community vor Ort. Also wir haben zum Beispiel Künstlerinnen getroffen und interviewt, in ihren Ateliers getroffen oder sie bei ihrer Kunst verfolgt. Oder ja, auch Interviews geführt mit Geflüchteten, weil damals ja auch schon der Krieg losgegangen ist. Und ja, das war einfach auch für mich so ein bisschen der Anfang, mich mit dem Medium Video, Film, Dokumentarfilm mehr auseinanderzusetzen.
Ja, das ist mir auch dann bewusst geworden, der Krieg ist ja schon im April 2014 so ungefähr losgegangen. Du hast dann dich mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen da beschäftigt auch. Wie sehr war das da schon in deinem Bewusstsein, dass da dieser Krieg ist, eben auch in der Ukraine? Ich meine, weil Vinnytsia ist ja relativ zentral gelegen, so ein bisschen südwestlich vielleicht von Kiew. Wie bewusst war dir das damals schon?
Also das war natürlich präsent, vor allem weil also der Krieg ja erst 2014 losgegangen ist und ich wollte auch eigentlich schon das Jahr davor hin, war mir dann aber unsicher, da ist jetzt irgendwie ein Krieg. Und dann wurde mir aber versichert von den Leuten vor Ort, dass man das dort eigentlich überhaupt nicht merkt. Also die Ukraine ist ja ein unglaublich großes Land und bis man überhaupt erstmal nach in die östlichen Gebiete, also nach Luhansk und Donetsk kommt, vergehen also Stunden, um dahin zu kommen. Und deswegen habe ich das im Alltag jetzt nicht wirklich mitbekommen. Also klar, man hat dann irgendwie schon so Soldaten auf Heimaturlaub gesehen oder es waren so Plakate, die für den Krieg und geworben haben und das darauf aufmerksam gemacht haben. Aber so nach und nach habe ich dann erst gemerkt, dass das auch gesellschaftlich irgendwie die Leute beeinflusst. Also wie sie über ihr eigenes Land denken, wie sie über Russland denken, was die einzelnen Biografien jeweils damit zu tun haben. Also Freunde, die ursprünglich in Luhansk aufgewachsen sind oder Donetsk und dann damals schon in andere Gebiete der Ukraine fliehen mussten, also Binnenflüchtlinge sind. Und das war zum Beispiel auch Thema dieses Films, von dem du gerade gesprochen hast. Also wir haben dann Kinder und Jugendliche interviewt und die einfach erzählen lassen, wo sie eigentlich aufgewachsen sind, wo sie herkommen und wieso sie jetzt in Vinnytsia gelandet sind. Und obwohl Kinder das dann natürlich noch nicht so ganz verstehen, aber das war schon sehr ergreifend dann zu hören, wie die Kinder das aufgenommen haben.
Ja, die Kinder und Jugendlichen mussten vieles zurücklassen und mussten ihr Zuhause auch verlassen. Das ist auch sehr berührend da in dem Film. Bist du damals auch selber viel gereist? Ich meine, du hast diesen Freiwilligendienst, das ist ja eine Arbeit sozusagen. Hast du auch das genutzt, um in der Ukraine rumzureisen? Nach Kiew zumindest ist ja nicht so weit von Vinnytsia aus.
Ja, das sind glaube ich so 3 Stunden mit dem Vorortzug bis nach Kiew. Da war ich natürlich relativ oft, habe da auch viel auf Dokumentarfilmfestivals oder auf Filmfestivals gearbeitet, als Freiwillige, war in Odessa, in Lviv. Aber ich muss jetzt tatsächlich sagen, weil die Ukraine so groß ist, ich habe leider und längst noch nicht alles gesehen. Also ich wünschte, dass es dann irgendwann wieder die Möglichkeit gibt, die anderen Orte auch noch kennenzulernen.
Das ist ja auch in deiner Ausstellung sozusagen drin, Mapping Ukraine, ja, also sozusagen so eine imaginäre Landkarte der Ukraine entsteht vor unserem inneren Auge. Was wird jetzt in der Ausstellung zu sehen sein? Die läuft ja jetzt am Freitag los, am 17.03., geht dann bis zum 7. April hier im Helmut in der Kohlgartenstraße. Was gibt es zu sehen? Videoarbeiten vermutlich, auch andere Dinge?
Nee, tatsächlich nur Video, beziehungsweise ich sage irgendwie mehr Dokumentarfilm, also es ist alles Bewegtbild. Und das ist im Prinzip so einmal der Abriss, was ich seitdem vor Ort gemacht habe. Also es fängt an mit thematisch mit einem Rückblick auf den Zweiten Weltkrieg. Ich habe letztes Jahr tatsächlich auch ein paar Wochen erst vor der Invasion einen Film in Kiew gemacht über Babyn Yar. Das ist der Ort, wo 1942 ein Massaker von den Nazis an 42.000 Jüdinnen und Juden stattgefunden hat. Und das ist quasi so der Rückblick auf wie die Ukraine oder damals dann auch die Sowjetunion mit dieser Erinnerung umgegangen ist. Also es geht um Erinnerungskultur. Dann geht es um die Revolution, die 2014 stattgefunden hat und natürlich ganz präsentes Thema der Krieg jetzt.
Hast du jetzt schon auch eine Veränderung in der ukrainischen Gesellschaft bemerkt eigentlich? Du warst 2015 zum ersten Mal da und in deinen Filmen sieht man auch immer wieder so vielleicht auch eine heterogene ukrainische Gesellschaft. Hat sich da was verändert jetzt, als der Krieg auf die gesamte Ukraine nochmal begonnen hat? Da hat man vielleicht gemerkt, dass so ein angegriffenes Land dann auch zusammenrückt. Also denkst du, dass die Ukraine sich zwischen 2014 und 2023 sehr verändert hat?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt ja auch kein ausgesprochener Experte der Ukraine und ich will da auch nicht für die Ukrainerinnen sprechen, aber man merkt das auf jeden Fall, wie auch darüber gesprochen wird, wie der Bezug zum eigenen Land ist. Und vor allem sind diese Arbeiten auch eigentlich eher eine Verarbeitung von dem, was ich wahrgenommen habe. Also es geht nicht nur darum, wie die Ukraine von selbst quasi das darstellt, sondern wie man als Außenstehender, wie ich hinkomme und merke, ah, okay, da ist ein Krieg, da findet etwas statt, was die Menschen beeindruckt. Und am Anfang bin ich erstmal ein bisschen, ist es befremdlich für mich. Also ich kann mit Nationalismus zum Beispiel nicht so viel anfangen und dann merke ich aber oder über die Jahre verstanden, dass es in einer gewissen Weise auch notwendig ist, um sich gegen Russland, in dem Fall den außenstehenden Feind, irgendwie zusammenzuhalten, ja.
Deine Filme haben sich vielleicht auch ein bisschen verändert. Du hast diesen Film Rave Revolution, wo du so ein bisschen auch die Menschen sprechen lässt. Halt, da trittst du als Autorin noch so ein bisschen in den Hintergrund, hatte ich den Eindruck. Und der Film über Schostakowitsch und eben Babyn Yar ist dann doch auch persönlicher. Da trittst du mehr in den Vordergrund. Ist das dann auch so eine Wandlung oder war das Zufall, dass du mehr in den Vordergrund getreten bist als Erzählerin sozusagen?
Das war Zufall. Also tatsächlich arbeite ich jetzt gerade wieder an einem Film mit einer ukrainischen Filmemacherin und Fotografin vor Ort, die mir seit Beginn des Kriegs Material geschickt hat, von dem auch was in der Ausstellung zu sehen ist. Und da versuche ich mich eigentlich erstmal als Filmemacherin rauszunehmen und das nur zu bearbeiten und das im besten Fall im Gespräch mit ihr auch aufzuarbeiten. Also ich will eigentlich nicht unbedingt im Vordergrund stehen. Das ist natürlich nicht immer möglich. Also mein Blick, mein deutscher, ostdeutscher Blick, westeuropäischer Blick spiegelt sich auch immer darin wider. Das wird man in all diesen Arbeiten merken und das ist ja auch in einer gewissen Art und Weise auch wichtig. So, also ich komme nicht von dort, ich bin dort nicht aufgewachsen.
Das war ja in diesem Rave Revolution Film auch mit drin, da kam eine Kritik, das ist so neokolonial, dass ihr kommt aus dem Westen und macht hier Filme über uns. Wie wichtig ist das dann halt auch, die Perspektiven der da lebenden Menschen abzubilden? Also, oder fühlst du dich getroffen von sowas?
Natürlich, aber darum geht's ja, also diesen Diskurs irgendwie sichtbar zu machen und seine eigenen Ansichten, die man hat, zu hinterfragen, ja.
Ja, vielleicht hast du noch viele Kontakte jetzt eigentlich in der Ukraine? Du hast das jetzt schon kurz angeschnitten, dass du mit ukrainischen Filmemacherinnen auch kooperierst. Und die Ukraine ist ja auch nach wie vor sehr präsent auf der Doc-Woche hier in Leipzig zum Beispiel beim Dokumentarfilm. Hast du viele Kontakte und ist das sehr intensiv noch, der Austausch? Du bist jetzt ja auch ein bisschen weiter weg in Israel.
Ja, also ich habe auf jeden Fall noch Kontakte und bin da auch regelmäßig im Austausch. Allein die Filme, die jetzt im letzten Jahr oder die Projekte, die jetzt im letzten Jahr entstanden sind, sind auch ein Produkt dieses Austauschs. Und ich hoffe natürlich auch dann irgendwann wieder zurückzukehren und irgendwie die Leute, die ich dort kenne, wieder besuchen zu können. Ja,
das wäre auch so eine Frage gewesen, ob du Hoffnung hast, dass der Krieg irgendwann endet und du dann auch wieder dahin fahren kannst und Freunde besuchen, Freundinnen.
Ja, natürlich. Also vor allem hauptsächlich für die Menschen vor Ort würde ich mir das wünschen.
Ganz interessant finde ich auch diesen Babin Yar-Film. Kannst du darüber noch mehr erzählen? Das ist ja auch vielleicht was, was nicht allen Zuhörenden so präsent ist. Schostakowitsch und Babin Yar, wo ist der Zusammenhang?
Genau, also der Hintergrund von diesem Film ist, dass wir, also unsere Klasse Expanded Cinema von der HGB, im vergangenen Jahr eine Ausstellung im Gewandhaus hatte, anlässlich einer Schostakowitsch-Konzertreihe. Und ich wollte sowieso nach Kiew fahren und habe dann festgestellt, Schostakowitsch hat eine Sinfonie über Babin Yar, also das ist eine Schlucht in Kiew geschrieben, wo eben besagtes Massaker stattgefunden hat. Und war dann vor Ort und habe das so ein bisschen recherchiert und meine eigenen Erfahrungen zu diesem Ort in tagebuchartig festgehalten und anhand der Biografie von Schostakowitsch seine möglichen Erfahrungen in so einem fiktiven Tagebuch versucht aufzuarbeiten. Und das mit einer Zeitspanne von mehreren Jahren, die dazwischen liegt, quasi, da sieht man dann, was sich seitdem verändert hat. Also wie mit dieser Erinnerung umgegangen wird, was seitdem vor Ort passiert ist. Und neben diesen Texten sieht man eben dann, wie der Ort heute aussieht. Also es sind irgendwelche monumentalen Kunstwerke und Gedenkstätten dort aufgebaut. Es spielen Kinder im Schnee dort, die den Hang runterrodeln. Und das ist auch erstmal sehr befremdlich, wenn man dorthin kommt. Und dann merkt man aber, dass es eigentlich genau darum geht. Also im Film kommt dann ein Gedicht von einem jüdischen, russischen Schriftsteller vor, der kurz nach Babin Yar, also ich glaube 1944, 45, geschrieben hat, dass irgendwann mal eines Tages an diesem Ort wieder Kinder spielen werden.
Ja, genau, das sagt mir was. Ein berühmter Dichter, genau das. Aber ich habe den Namen auch vergessen.
Schmuel Halkin war das.
Ah, okay, ja. Was mich auch interessiert hat in dem Film, dem anderen Film von der Rave Revolution, da kommt auch so ein Text drin vor von einem Autor, der mir auch nichts gesagt hat. Erstmal Jurko Prochasko, Kleine Europäische Revolution ist dieser Text, der schon, glaube ich, 2013 oder 2014 entstanden ist. Wie ist dieser Text in den Film gekommen und wie ist das überhaupt dazu gekommen, dass du dich mit dieser Subkultur des Ravens in Kiew beschäftigt hast?
Also ich war natürlich, als ich dort vor Ort war, auch auf den Raves unterwegs und hab mir da erstmal nichts bei gedacht, weil das sind Partys wie überall anders auf der Welt. Und dann kam aber, ich glaube 2015, 16, so ein Video raus vom ID-Magazin. Das ist so ein Ableger vom Vice-Magazin, so ein Online-Medium. Und die haben dann erstmals diesen Begriff Rave Revolution geprägt. Und ich dachte, was kann das wohl sein? Ist das überhaupt so politisch, wie sie das da darstellen? Und war dann deswegen 2017 wieder vor Ort und habe ganz viele Interviews mit Leuten, mit jungen Leuten, auch die ich zufällig auf der Straße oder sonst wo getroffen habe, geführt, um herauszufinden, also was ist überhaupt die Stimmung im Land? Und über die Recherche bin ich dann auf diesen Text von Jurko Prochasko gestoßen, der interessanterweise davon schreibt, dass die ukrainische Revolution von 2014, also der Euromaidan, auch ein Vorbild sein kann für andere europäische Länder, weil das quasi die letzte Revolution in Europa war und uns dieses revolutionäre Bewusstsein total abhanden gekommen ist. Und das hat mich total, also das wollte ich dann wissen, was ist diese Revolution, was bedeutet das und was macht das mit Menschen? Und die Interviews, die ich dann geführt habe, waren eher ein bisschen ernüchternd, weil man hat gemerkt, die Leute sind auf die Straße gegangen oder manche waren auch noch zu jung oder ja, aber die sich dafür eingesetzt haben, sind teilweise auch ernüchtert. Also der Großteil der Bevölkerung, weil sich nicht besonders viel verändert hat, wirtschaftlich gesehen, der Krieg hat angefangen und diesen Geist von dieser Revolution dann auf die Clubkultur zu übertragen, war so ein bisschen die Idee von dem Film.
Ja, das finde ich auch sehr schön in diesen Zitaten, die da im Film vorkommen. Also es gab so einen Spirit auf jeden Fall, aber insgesamt ist die Haltung gegenüber dieser Revolution so ähnlich wie gegenüber 89 eben hier in der DDR so ein bisschen, dass manche nennen es Wende, manche friedliche Revolution. Andere waren enttäuscht davon, weil dann sehr schnell auch Rechte die Deutungshoheit erhalten haben. Also ein sehr zwiespältiger Eindruck oder so auch ein bisschen.
Und das Interessante ist, was mir dann mit der Beschäftigung mit dem Thema aufgefallen ist, dass es ja hier auch so eine Art von Aufschwung der Clubkultur und von Raves und elektronischer Musik gab. Also so der Klang der Wände, so nach dem Motto. Und das fand ich dann schon interessant zu schauen, ah, woher kommt das? Da passiert irgendwas im Land, ein politischer Umbruch, auch wirtschaftlich, und es entstehen Leerstellen, die dann von der Subkultur wieder neu besetzt werden können.
Ja, hier im Osten war das ja auch so ein Zusammenbruch eines Staates, dann so eine kurze Zeit der Anarchie, so Freiräume sind entstanden, leerstehende Fabriken. Es war wahrscheinlich dann in Kiew nicht unbedingt dasselbe, aber vielleicht gab es doch andere Leerstellen, die sich dann ergeben haben.
Genau, und ich glaube tatsächlich auch, dass sich da Subkulturen auch immer daran orientieren, was schon mal da war. Also vielleicht gab es nicht diesen Zusammenbruch des Staates, aber man kannte irgendwie die Bilder irgendwie auch aus UK oder von diesen abgefuckten Warehouse-Raves. Man wusste irgendwie, was in Berlin in den 90ern stattgefunden hat. Und im Prinzip ist das natürlich ein anderer gesellschaftlicher und politischer, historischer Hintergrund, aber da passieren ähnliche Prozesse auch.
War das sehr leicht, da Zugang auch zu diesen Subkulturen in Kiew zu finden? Ich erinnere mich daran, dass ich mal 2 Monate in Moskau gelebt habe und immer nach irgendwelchen Orten gesucht habe, wo Punkkonzerte sind.
Ja.
Ging das? War das möglich? Meine Rave ist ja auch eine populärere Subkultur als kleine Punkkonzerte wahrscheinlich.
Ich bin da jetzt auch nicht so richtig reingetaucht. Ich bin da jetzt auch kein Experte für Raves. Am Ende gibt es irgendwelche super geheimen Sachen, die ich gar nicht mitbekommen habe. Aber ich glaube, man darf nicht danach suchen. Also wenn man sich einfach so treiben lässt und rumguckt, dann landet man auch schon mal in einem eher unbekannteren Keller, wo dann eine Party steigt.
Ja, jetzt vielleicht nochmal zurück zum Freitag. Da wird die Ausstellung Mapping Ukraina eröffnet hier in Leipzig im Helmut in der Kohlgartenstraße 51. Wann geht's los? Und ja, gibt's Wodka oder so, ukrainischen Wodka?
Ja, tatsächlich. es geht um 20 Uhr los am Freitag, am 17.03. Und es wird einen Artist-Drink geben, der ein Kiew Mule ist, also die Abwandlung des Moskau Mule. Ansonsten ist die Ausstellung dann vom 17.03. bis zum 7.04. geöffnet, jeden Freitag ab 20 Uhr und außerdem noch am 18.03. von 17 bis 20 Uhr und am 29.03., das ist ein Mittwoch, von 18 bis 20 Uhr.
Ist das so eine Art imaginäre Landkarte, die durch die Videos, durch die Doc-Filme auch entstehen kann?
Natürlich nimmt das irgendwie Bezug auf die Grenzen der Ukraine, ganz klar, aber es ist vor allem auch ein zeitliches und ein gesellschaftliches Mapping, also was seit 2014 bis heute oder ja auch schon vorher mit dem Film über Babyn Yar, was seitdem gesellschaftlich dort passiert ist.
Hast du auch überlegt, mal bei der Doc-Woche was einzureichen hier in Leipzig? Das ist ja auch immer eine gute Möglichkeit, oder hast du da schon mal was gezeigt?
Nein, ich habe da noch nichts gezeigt. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig oder ich traue mich da vielleicht noch nicht so richtig. Jetzt gerade arbeite ich an dem Film mit der ukrainischen Fotografin und Filmemacherin und ich denke, das ist vielleicht was man auf einer größeren Leinwand zeigen könnte. Können die Besucherinnen gerne selbst schauen und gucken, ob das was für die Doc wäre. Lassen Sie mich's wissen.
Nimmst du eigentlich auch wahr, dass viele deiner Freundinnen und Freunde, die du da kennengelernt hast, schon jetzt im Exil sind? Auch ist das auch für dich jetzt was dir begegnet?
Erstaunlicherweise wenig. Also am Anfang gab es natürlich die Überlegung, erstmal raus aus dem Land zu kommen, aber vor allem alle männlichen Bürgerinnen und Bürger der Ukraine konnten nicht aus dem Land. Und deswegen sind die meisten der Menschen, die ich vor Ort kenne, auch dort geblieben. Also eigentlich sind alle noch in Kiew und in Vinica, ja.
Würdest du Vinica empfehlen als Ort, den man sich angucken könnte, wenn man in die Ukraine kommt? Oder doch lieber Kiew?
Also ich würde überhaupt erstmal empfehlen, in die Ukraine zu reisen und dieses Land kennenzulernen. Und egal, wo man landet, man wird sehr offene und warmherzige Menschen kennenlernen, ob das jetzt in Kiew oder in Vinica oder ja, in anderen Städten ist.